Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade im Alter da auch wirklich die Hemmungen nach und nach fallen. Ne? Weil dir ist es einfach mal egal, was der Nachbar zu dir sagt, wenn du im Volloutfit rausgehst auf dem Weg zur Party, weil du sagst, das ist mein Leben, ne? Ich bin ein guter Typ, ich habe meinen Platz in der Gesellschaft, mir kann das nichts anhaben. Ne?
Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not Too Old Podcast. Heute wird es bei uns etwas verrucht. Wir gucken durchs Schlüsselloch. Vielleicht treten wir auch die Tür ein. Mal sehen, bald wisst ihr mehr. Während man als junger Mensch davon ausgeht, im Alter von 50 Jahren nur noch Zärtlichkeiten in Form von Handküsschen zu verteilen, so stellen Best-Ager plötzlich fest, dass auch mit 50 noch lange nicht Schluss ist. Für viele ist der Sex jetzt perfekt, weil Partner wissen, was sie wollen und sich auch trauen, das zu sagen. Andere probieren verschiedene Spielarten aus, um das Feuer der Partnerschaft am Lodern zu halten, tauschen Partner oder statten sich mit Spielzeug für Erwachsene aus. Vielleicht hat die blaue Pille auch ein Stück weit zur Glückseligkeit beigetragen. Und dann gibt es eine riesige Party- und Eventszene für die verschiedensten Geschmäcker und Konstellationen. Und trotzdem hält sich das Klischee von Swingerpartys, bei denen nach dem Biss in die Leberwurststulle an der maskierten Sitznachbarin herumgespielt wird. Wir wollen wissen, was insbesondere Männer umtreibt, welche Facetten es gibt und wie die Szene heutzutage aufgestellt ist. Dabei habe ich einen Experten und Kenner zu Gast, über den ich mich sehr freue, denn er wandelt zwischen den Welten. Tagsüber geht er in Schlips und Kragen einem anstrengenden Job in einem renommierten Unternehmen nach. Nach Feierabend taucht er ein in den Hamburger Kiez und ist als Türsteher und Veranstalter einer Fetischparty seit 25 Jahren eine große Nummer im Untergrund. Im wahrsten Sinne des Wortes große Nummer, denn er ist eine mächtige Erscheinung und kennt sich aus mit Erwachsenenunterhaltung, Fetisch- und SM-Partys. Michael, der Doktor, kenne ich bisher als Präsident unseres ziemlich verrückten Bloody Bullets Bowling Clubs. Heute wollen wir ein paar andere Themen abklopfen, die für unsere HörerInnen vielleicht interessant sein können. Lieber Michi, herzlich willkommen hier im Pirate Podcast Studio Hamburg und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein, Kai. Danke.
Bevor wir in die Welt der Partys einsteigen, ein bisschen zu dir. Du bist im Sommer 50 geworden, hast eine Familie, hast einen anspruchsvollen Job, bist auch als Werbegesicht im Einsatz und hast ein ziemlich aufregendes Hobby. Bist du im besten Alter?
Gute Frage, ne? Wie du das beste Alter definierst. Ne? Also ich denke, das beste Alter fühlt man eigentlich nur man selbst, wenn man selbst mal in sich reinhört. Um das eins zu vereinfachen, 20 möchte ich nicht mehr sein. Ne? Du hast es am Anfang ja schon gesagt, dass man auch erst im Alter entdeckt, was man wirklich möchte, dass es da noch andere Sachen gibt als das typische Rein- und Rausspiel, das einem ja schon als Teenager bekannt ist. Ne? Aber gerade wenn man älter wird, merkt man, da gibt es noch andere Facetten in der Sexualität, die einen vielleicht doch mehr ergreifen und die weit über das typische Rein- und Rausspiel hinausgehen. Und das war bei mir auch so, eher noch im sehr, sehr frühen Stadium mit Anfang 20 habe ich gemerkt, dass es sicherlich da auch noch andere Dinge gibt. Und damit begann meine Entdeckungsreise in den Untergrund. Ne? Mhm. Und wenn ich Untergrund sage, dann meine ich auch wirklich Untergrund, weil das war die Zeit des nicht vorhandenen Internets. Also damals, das war so Anfang der 90er Jahre, gab es Veranstaltungen in dem Bereich, die wurden nur durch Flyer beworben und du wusstest also auch wirklich nie, ob diese Veranstaltung auch stattfindet, wenn du vor der Tür standest. Das war schon mal die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung war, dem kritischen Blick des Türstehers zu trotzen und den Dresscode einzuhalten, damit du Teil dieser Party werden konntest. Und auch da zitterten die Knie beim Einlass, ne? Noch bevor du überhaupt die ersten Gestalten gesehen hattest, die ja wirklich aussahen teilweise wie von einem anderen Planeten, ne? Weil das ganze Thema auch Fashion, Gummi, Lackleder, Uniform, Drag, Kinky, alles was es da so gibt, war damals in der Werbung ja auch nicht so präsent. Ne? Es fing also damals auch an mit der Techno-Szene, wo sich Frauen das erste Mal auch trauten, etwas andere Klamotten zu tragen als im Mainstream. Aber es war noch lange nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ne? Das heißt also, der erste Herzinfarkt fand vor der Tür statt. Der zweite Herzinfarkt, als du mitten im Raum standest. Ne? Das war wirklich der Untergrund noch. Und es gab viele, viele schöne Untergrundveranstaltungen auch in Hamburg. Das Ganze wurde natürlich ein bisschen öffentlicher und dem Mainstream zugetan, als das Internet dazu kam, ne? Also wo sich Leute natürlich schon im Internet ein bisschen informieren konnten, auf was sie sich da einlassen, somit natürlich auch Schwellenängste genommen worden, ne? Weil das kann ich dir sagen, ist das allergrößte Problem, wenn jemand zum ersten Mal auf so eine Party gehen möchte. Das Überwinden der Schwellenangst, ne? Was erwartet mich da? Ne? Kann ich den Erwartungen gerecht werden? Ne? Gibt es überhaupt Erwartungen? Ne? Wie habe ich mich zu verhalten? Und so weiter. Das sind ja alles so Fragen, die dir so schnell auch keiner beantworten kann, wenn er nicht schon selbst auf so einer Party war.
Du nimmst schon einiges vorweg, aber da kommen wir später auch noch detailliert dazu. Aber nochmal zu dir. Du bist im Sommer 50 geworden. Wie hast du diese Hürde genommen? Hast du kurz innegehalten, über diese Zahl nachgedacht? Oder hast du es locker mit dem Lächeln drüber? Also wie hast du die 50 als Zahl erlebt?
Ja, also im Prinzip ist es so, dass ich mich eigentlich witzigerweise wieder fühle wie mit Mitte 30. Der Kopf ist noch im gleichen Unvernunftsmodus geblieben wie auch mit Mitte 30. Der Körper will nur manchmal nicht mehr so. Und ich habe einfach weitergemacht wie bisher. Ne? Also ich habe weiter versucht, mir meine Inseln der Entspannung, der Glückseligkeit und auch des, ich nenne es liebevoll, Schmutzes zu suchen. Und habe dann einfach so weitergemacht wie im Prinzip die letzten 20 Jahre auch. So bin ich dann über die 50 einfach drüber gestrichen. Ne? Und habe einen schönen Abend gehabt mit Freunden im Beachclub. Und da ist mir das eigentlich das erste Mal so gewahr geworden, dass es da eine Zahl gibt, die vielleicht meinem Lebensgefühl nicht so entspricht. Aber ich kann allen Mut machen, es ist nur eine Zahl.
Ja, das stimmt. Das sagen auch viele tatsächlich, dass sie das gar nicht so sehr schockt. Du bist ja ein Bär von Mann, du bist schwer tätowiert, erscheinst trotzdem ziemlich fit. Wie bist du sportlich unterwegs? Ich weiß, du hast früher Fußball gespielt, heute hast du es eher so mit dem Eisenbiegen. Wie viel Zeit nimmst du dir dafür pro Woche? Hat das auch mit Ernährung zu tun? Sag einmal kurz so zu deinem Fitness-Setup.
Also Fußball stimmt nur teilweise. Ich habe American Football gespielt, zweite Bundesliga auch. Ja, ansonsten bin ich immer noch beim Boxen hängen geblieben, gehe oft ins Fitnessstudio, dreimal die Woche versuche ich in der Regel zu schaffen, habe jetzt auch versucht, die Ernährung mal umzustellen, weil da merkst du die 5, ne? Das ist das große Thema. Ne? Also ich habe herausgefunden, dass eigentlich Sport zwar ein wichtiger Teil ist, aber 50% an der ganzen Wahrheit liegen nur an der Ernährung. So, und da bin ich gerade dabei, ein bisschen rumzuprobieren, rumzudoktern, habe im Moment auch wieder... Der Bär hat etwas Federn gelassen und Fell gelassen und das ist auch ganz gut so. Ne? Also ich habe wieder mehr Platz im Fell und da arbeite ich gerade dran. Ne? Also Sport ist wichtig. Ne?
Okay. Du hast in deinem Partyleben auch insbesondere als Veranstalter schon so ziemlich alles gesehen, alles mitgemacht. Muss man selbst auch Teil der Szene sein, um diese Partys veranstalten zu können?
In der Regel nicht. Es gibt immer Quereinsteiger, aber es hilft schon sehr. Ne? Weil wenn man die Szene versteht und auch versteht, was da passiert, kann man natürlich mit seinem Partykonzept besser auf die Szene eingehen. Ne? Und der Besucher so einer Veranstaltung merkt in der Regel sehr schnell, ob es jemand ist, der einfach nur Geld verdienen will und sagt, aha, komm, da ist eine Möglichkeit, einen relativ hohen Eintrittspreis zu verlangen und was hinzustellen, was sicherlich dem Gast gefallen wird, oder ob das wirklich aus einem herauskommt. Ne? Man sieht das ein Stück weit in der Wahl der Ausstattung von so einer Veranstaltung. Mhm. Es gibt ja bei den meisten Veranstaltungen sogenannte Playrooms, wo man ungestört spielen kann und wo man dann für sich sein kann, entweder mit einer Partnerin oder aber auch einfach nur als Voyeur zugucken kann, ne? je nach Veranstaltung und je nach Ansage, kann man sagen. Und da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie ist das ausgestattet? Ne? Ist das liebevoll ausgestattet? Vielleicht, wie ist die Deko? Wie sind die Show-Elemente? Sind die platt? Sind die langweilig? Ist das ein bisschen was anderes, was andere Fetischveranstalter bieten? Also da gibt es riesige, riesige Unterschiede und aber auch ganz feine Nuancen. Und nur wenn man aus der Szene kommt und das selbst auch fühlen kann, das Gefühl, es ist auch ein... ich würde sagen, auch ein Lifestyle. Also für viele Pärchen ist das mit Sicherheit auch ein Lifestyle und nicht nur eine reine Sexualität. Und die Unterschiede kriegst du als Betrachter sehr schnell mit. Ja, also von da aus, klar, ist es möglich, von außerhalb zu kommen und so eine Veranstaltung zu machen. Ne? Aber wenn man wirklich erfolgreich sein möchte, müsste ich sagen, dass man zumindest in der sexuellen Orientierung auch so getaktet sein sollte.
Und wie bist du da bloß reingeraten in diese Partyszene?
Ja, ganz einfach, ne? Klassisch, so wie wir uns auch kennengelernt haben, klassischer Kieztürsteher, ne? Mit Affinität zu Fetischveranstaltungen. Also ich bin damals Anfang der 90er Jahre immer beschämt in meinem Auto nach Berlin gefahren, in den Bunker. Das waren so die Anfänge 1992 und ich glaube, meine erste Veranstaltung war 1991 auf der Cap San Diego in Hamburg, ne? Also auch wirklich versteckt, sehr undergroundig, ne? Und mit großem Herzklopfen hingefahren und natürlich dann seit Mitte der 90er Jahre relativ, ja, bekannter Kieztürsteher gewesen und auch vor vielen Läden gestanden und da lernt man natürlich auch viele Veranstalter kennen, ne? Wird natürlich auch gebucht für einzelne Veranstaltungen und habe dann auch sehr schnell die Fetischparty-Veranstalter kennengelernt und plötzlich habe ich natürlich vor all diesen Veranstaltungen an der Tür gestanden, weil ich natürlich die feinen Nuancen der Gäste bestens sehen konnte und natürlich verstanden habe, ganz einfach, und konnte so immer dafür garantieren, dass du drin eine dichte Atmosphäre hattest, ne? Indem ich die Leute, die nicht passend waren für so eine Veranstaltung, einfach draußen gelassen habe. Ne? Und so kam ich über das Thema Türsteherei zu den eigenen Veranstaltungen.
Für viele bedeutet ja Partnerschaft eine treue Zweierkiste. Wie definierst du Partnerschaft?
Das ist ja fast schon eine Fangfrage. Aber Partnerschaft, also Partnerschaft, Partnerschaft, die einen Partner schafft. So, also im Prinzip würde ich sagen, wenn man sich gegenseitig ergänzt, in allen Belangen, natürlich nicht nur sexuellen, aber natürlich auch sexuellen Belangen und sich dadurch komplett fühlt. Das ist für mich eine Partnerschaft. Das heißt, wenn man sich auch nicht verstecken muss, egal, wir haben ja jetzt heute ein spezielles Thema, ne, egal wie auch die Individuellen des Einzelnen geneigt sein mögen, gibt es auf der anderen Seite immer jemanden, der es auf jeden Fall versteht, wenn es vielleicht auch nicht der Film des Partners ist, aber er trotzdem das nachempfinden und verstehen kann und vielleicht auch tolerant ist, wenn man diese Eigenschaft dann mit einem anderen Partner auslebt. Auch das kann eine gute Partnerschaft bedingen.
Hast du 50 Shades of Grey geguckt?
Auf jeden Fall, natürlich. Alle drei Teile waren es doch, ich glaube es waren drei, keine Ahnung. Es war schon war für mich natürlich total interessant, weil du kannst dir vorstellen, nach dem ersten Teil gab es einen Reason Run, auch bei unseren Veranstaltungen. Da kam dann natürlich auch mal die Friseuse aus Pinneberg, ne, die ganz gerne sich mal in ein Lackoutfit gesteckt hat, ne, und mal gucken wollte, was denn so außerhalb der normalen Welt so los ist. Und ja, die hast du natürlich dann zuhauf gehabt zu dem Moment, ne, auf den Veranstaltungen. Ne? Also das konntest du ganz klar beobachten.
Du bist ja unter deinem Business-Stress schwer tätowiert. Besteht ein Zusammenhang zwischen Tattoos und der Fetischszene?
Sicherlich. Also zu dem Gros der Tattoos würde ich sagen nicht, aber da gibt es doch schon so einige, die einen klaren Zusammenhang zeigen. Ne? Also es gibt ein Seitentattoo, ne? Das ist ein Schriftzug, Disziplin steht da drauf. Ne? Das konnte man ganz gut natürlich auf die Fetischszene münzen, aber natürlich auch auf den normalen Businessbereich. Ne? Man kann sich ja vorstellen, so als Student steht man nicht so gern auf, gerade wenn man dann so viel wie ich an der Tür gearbeitet hat oder auch Veranstaltungen durchgeführt hat. Und da war das doch immer ein schöner Reminder, wenn du morgens aufgestanden bist und Disziplin gelesen hast. Auf der anderen Seite konnte das dein Gegenüber natürlich auch bei verschiedenen Spielarten immer sehen. Ne? Also von da aus, es gibt ja sicherlich ein, zwei Tätowierungen, die da eine Beziehung zu haben, aber das Gros meiner Tätowierung nicht.
Wir adressieren mit Not Too Old ja männliche Best-Ager, also Männer in der zweiten Lebenshälfte. Und wir wollen inspirieren, motivieren und auch animieren, was Neues auszuprobieren. Findest du, dass das Thema Fetisch bei Not Too Old gut aufgehoben ist?
Puh, gute Frage. Ne? Also der eine merkt es früher, der andere merkt es später, der andere merkt es gar nicht. Ne? Also du hast da diese Dreierkonstellation. Ich denke, wenn du eine spezifische Neigung in der Art hast, das merkst du relativ früh. Aber die meisten trauen es nicht, sich die auszuprobieren. Also trauen erlaubt sich nicht, diese auszuleben, beziehungsweise wissen nicht, wo sie das richtige Pendant dazu finden und so weiter und so fort. Und dafür ist so eine Party natürlich immer gut, ne? Mhm. Weil du kannst oftmals schon auf so einer Veranstaltung anhand der Kleidung erkennen, ne? Oder der Signale wie Halsbänder, Fesseln, andere Dinge, ob dein Gegenüber vielleicht das passende Pendant für dich ist oder nicht. Ne? Da braucht man gar nicht lang sprechen. Ne? Stell dir vor, du gehst mit einer Frau essen und wie fängst du das Gespräch an? Ne? Und das in diese Richtung laufen soll. Ne? Dafür haben viele die Antennen nicht oder viele trauen sich das einfach nicht. Und dann gehst du abends nach Hause und bist so frustriert wie immer. Ne? Gehst du auf so eine Party, weißt du genau, was du kriegst. So, das ist der Vorteil. Und ich kann jeden nur animieren, der denkt, dass noch etwas in ihm schlummert, das einfach mal auszuprobieren und einfach zu sagen, Willy go, Schwellenangst beiseite, ich nehme mir vielleicht mal einen Freund oder eine Freundin, ne? Oder vielleicht sogar die beste Freundin, ne? Das hilft auch ganz gut, wenn man vielleicht mal mit dem anderen Geschlecht auf die Party geht, ne? Dann fühlt man sich so ein bisschen als Pärchen, auch wenn man keins ist und beide können natürlich interessiert gucken, ohne dass es groß auffällt. Mhm. Das hilft.
Mhm. Wenn wir jetzt uns mal mit der Fetischszene befassen, dann müssen wir vielleicht erstmal so ein paar Begrifflichkeiten klären. Es gibt Fetisch, es gibt SM, es gibt Kinky, es gibt Swinger. Sind das alles eigene Szenen, die voneinander getrennt sind, oder sind das eigentlich alles fließende Übergänge?
Also es gibt Schnittstellen tatsächlich, aber witzigerweise gibt es auch für jeden Unterbereich Partys. Also es gibt reine Zwingerpartys, ne? Da ist der Partnertausch klar im Vordergrund, ne? Da spielen jetzt Outfits oder Spielarten wirklich keine Rolle, ne? Dann gibt es die reinen SMer, ne? Da geht es gar nicht so sehr um Optik oder andere Dinge, sondern mehr um das Spiel und das Thema Schmerz durch Lust zu erfahren und andersrum und wirklich um Spielarten auch ganz doll. Und dann gibt es das Thema reine Fetischszene, wo Leute im Prinzip nichts anderes machen als in einem normalen Club auch. Ne? Sie stehen, tanzen, haben Spaß, präsentieren sich in Gummi-Outfits oder verrückten Kreationen, um einfach ihren Fetisch auszuleben für das Material an sich. Ne? Also wie gesagt, und alles verschwimmt natürlich oftmals auf einer großen Fetischparty. Da gibt es also aus jedem Bereich Leute. Und die Grenzen verschwimmen fließend. Aber es gibt, wenn du das möchtest, gibt es auch für jeden, wirklich für jede Party nochmal eine einzelne Unterparty. Und da weißt du genau, also kannst du zielgerichtet hingehen und weißt genau, was du bekommst.
Aber dann hängt von diesem Thema auch ab, wahrscheinlich, ob eher so dieses Körperliche im Vordergrund steht oder der Sex oder ob es wirklich auch um diese Machtausübung und Rollenwechsel und so weiter
absolut,
geht, oder?
Absolut, ne? Also absolut. Es gibt ja, ich glaube, es gibt keine faszinierender und breit gefächerte Möglichkeit, seine Sexualität auszuleben, als in diesem Fetisch-SM-Bereich. Ne? Also es gibt so viele Facetten. Ne? Also wir könnten quasi über jede Facette einen Podcast machen. Ne? Nur das würde die Zeit des Studios hier sprengen. Ne? Aber es gibt im Prinzip so viele Facetten und Möglichkeiten und Spielarten und Fetische, dass das unglaublich ist. Die kann man kaum zusammenfassen.
Mhm. Wenn du jetzt so mal von oben herab auf diese Szene guckst, sind ältere Männer dann ein wesentlicher Teil davon?
Also tatsächlich ist es so, dass es oftmals Männer gibt ab Mitte 30, kann man sagen, Mitte 30, vielleicht Anfang 40, die sich dann trauen, auch auf solche Veranstaltungen zu gehen oder dann vielleicht auch mal mit 40 eine Partnerin gefunden haben, die sie begleiten. Aber generell ist es so, dass es ist total schwer zu sagen, ältere Leute. Ja, du siehst schon oft ältere, auf jeden Fall ältere Paare auf solchen Veranstaltungen. Ne? Aber auch ganz junge Paare, die das natürlich schon relativ früh für sich entdeckt haben. Ne? Wie zum Beispiel ich ja auch Anfang der 90er Jahre. Ne? Das ist ja, also man kann das nicht so über einen Kamm scheren. Ne? Aber in der Tat ist es so, dass viele Partys auch gerne von Best-Agern besucht werden tatsächlich.
Und dann geht es aber auch nicht immer nur darum, noch mal eine junge Frau vor die Flinte zu bekommen.
Das Thema nackt und zerhackt, ne, ist bei vielen Couples, also gerade die auch auf solche Partys gehen, gar nicht so im Vordergrund. Oftmals ist es ja auch gemeinsam sich auszutauschen, vielleicht mal über gemeinsame Filme zu sprechen, vielleicht potenzielle Partner zu suchen, auch als Pärchen. Ne? Also es gibt viele Pärchen, die auch gemeinsam auf Jagd gehen, kann man sagen. Und die versuchen dann natürlich ihre Pendants auch auf solchen Partys zu finden. Ne? Also es ist das Motto, alles kann, nichts muss, gilt auf solchen Veranstaltungen und das ist auch gut so.
Rein medizinisch lässt ja angeblich die Erektionsfähigkeit von Männern ab dem 50. Lebensjahr ganz rapide nach. Beschäftigt dich das als Partyveranstalter auch oder gibt es inzwischen Mittel und Wege, sodass das eigentlich keine Rolle mehr spielt?
Jetzt gehen wir schon in den Bereich der Hilfsmittel und der Spielzeuge. Ne? Der ist ja so breit gefächert, auch da könnten wir über jedes einen Podcast machen. Ne? Generell ist es aber teilweise so, auch in der SM-Szene, dass viele Frauen und Männer auch eine Befriedigung rein durch das Setting erfahren. Ne? Also das heißt, muss nicht immer klassisch das Spritzen beim Mann oder der Orgasmus bei der Frau sein, sondern es können auch Kopffilme sein, die einen so sehr befriedigen, dass man befriedigt ist, obwohl man selbst nicht gekommen ist. So. Und das ist halt schon einer der großen Unterschiede zum normalen Sex, würde ich sagen. Klar, wird auf solchen Partys natürlich auch öffentlich gevögelt. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Aber das ist nicht unbedingt das meiste, was man sieht. Ne? Sondern es sind doch schon eher Spielarten im SM-Bereich. Ne? Lustvolle Macht und Unterwerfung. Ne? Und andere Rollenspiele natürlich auch. Ne? Es gibt ja Locations, die haben zum Beispiel komplett eingerichtete Lehrerzimmer, ne? Soweit. Ne? Oder irgendwelche Käfige oder Streckbänke oder haben auch mittelalterliche Settings, ne? Wie das gute Kantonium, ne? Das bietet ja alles in Stelling. Ne? Also von da aus ist der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ne? Ich selbst habe da auch mal Formaldienst gemacht mit Frauen, ne? Also so in die militärische Richtung. Ne? Also von da aus die antreten, exerzieren und marschieren lassen. Ne? So, und das können alles Rollenspiele sein, die im Rahmen eines Settings auch, ohne dass man sich selbst berührt, ne, zu großer Befriedigung gelangen können. Ne?
Fetisch heißt ja sexuelle Erregung auch durch Gegenstände oder vielleicht steht man auf bestimmte Körperteile. Siehst du da was, gibt es da so ein Ranking, dass man sagt, so was ist da sehr vertreten oder gibt es das in allen Bandbreiten oder gibt es so eine Top 5, wo du sagst, so das schlummert fast in jedem?
Ja, also ich sag mal, Top 1 ist auf jeden Fall, wenn man rein mal von den Fetisch-Utensilien ausgeht, die Kleidung, ne, klar. Also das ist ja auch, über einen Dresscode definiert man ja auch eine Atmosphäre auf solchen Veranstaltungen und wenn man natürlich jemanden in einem wirklich sexy Latex-Lack-Outfit, Leder-Outfit sieht, dann ist das schon oftmals Nummer 1 bei der Stimulanz. Ne? Nummer 2 würde ich sagen, das Thema bei Frauen High Heels, klar, logisch. Nummer 3, Füße, Gliedmaßen, ne? Füße, Hände, wie auch immer, wie die geartet sein können. Ne? Das ist würde ich auch unter die Top 5 auf jeden Fall wählen. Ne? Ja, Teil 4 wäre vielleicht Ausstrahlung, ne? Bin ich aktiv, bin ich passiv, ne? Was strahle ich aus, ne? Wie komme ich rüber, ne? Also es ist ein Zusammenspiel von allem, ne? So eine richtige Top 5 kann man nicht erstellen, aber wenn man mal in die Häufigkeit der beliebten Dinge reingeht, dann würde ich diese 5 Sachen auf jeden Fall schon mal als erstes nennen.
Okay. Kürzlich habe ich was von Ficking gehört, also mit Doppel-G. Das ist ein Fetisch, bei dem ein geschältes Stück Ingwer eingeführt wird und durch den Schmerz eine Erregung dann stattfindet. Du musst ja eigentlich auch immer deine Nase an den neuen Trends haben. Wo informierst du dich denn, welche Spielarten und welche neuen Schwingungen es da eigentlich noch so gibt?
Das Internet ist dunkel und schmutzig. Ne? Also da findet man alles, was du brauchst. Ne? Also generell interessieren dich die Trends. Also du guckst nicht proaktiv nach Trends. Ne? Du siehst etwas, ne, und dann liest du vielleicht mal nach, ne, oder fragst einfach, ne, weil man so viele Leute kennt mittlerweile, die sich vielleicht auch mit der Spielart auskennen. Ne. Also generell gibt es da ja, also das ist, was du gerade genannt hattest, war natürlich das Thema Lust über Schmerz empfinden. Das geht ja auch mit Brennnesseln. Ne. Man kann ja auch seine Eichel über Brennnesseln streicheln, wie auch immer. Ne. Auch das stimuliert einige Leute. Ne. Es ist total unterschiedlich. Ne. Also so richtig Trends, ne? Obwohl das ganz interessant ist, was du da gerade erzählt hast, ne? War mir noch nicht bekannt, ne? Aber man lernt ja nie aus, ne? Also von da aus, so, aber von echten Trends kannst du in der Szene eigentlich nicht sprechen, ne? Das ist mal kommt was, mal geht was, ne? Aber generell gibt es, ich denke mal, so 1000 Spielarten, die allen bekannt sind und je nach Fasson und ob man das gerne mag oder nicht mag, werden die dann auch praktiziert.
Mhm. Du hattest schon angedeutet, dass du schon davon ausgehst, dass in vielen ja auch Männern Fantasien schlummern, die sie gerne ausleben würden, sich das aber entweder aus partnerschaftlichen Gründen oder gesellschaftlichen Gründen nicht trauen. Das hast du schon angedeutet. Könntest du dir vorstellen, dass das so im Alter da die Hemmungen eher fallen? Oder glaubst Absolut. Du, dass das in jedem irgendwie schlummert? Also wie stellt man Absolut. Das denn fest?
Absolut. Als junger Mann bist du ja öffentlich, also ich sag mal, als junger Mann bist du ja verunsichert. Du findest dich ja selbst, guckst, wie werde ich akzeptiert in der Gesellschaft, wie ist mein Platz in der Gesellschaft. Und wenn du älter wirst und schon so einiges erlebt hast und vielleicht gesettelt bist, dann ist dir das irgendwann auch ein Stück weit egal, was andere zu dir und deinem Lifestyle sagen. Und das kommt ein Stück weit tatsächlich auch mit dem Alter. Ne? Klar gibt es Leute, denen das auch frühzeitig egal war. Mir war das immer eigentlich schon total egal. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade im Alter da auch wirklich die Hemmungen nach und nach fallen. Ne? Weil dir ist es einfach mal egal, was der Nachbar zu dir sagt, wenn du im Volloutfit rausgehst auf dem Weg zur Party, weil du sagst, das ist mein Leben, ne? ich bin ein guter Typ, ich habe meinen Platz in der Gesellschaft, mir kann das nichts anhaben. Ne? Wenn du ein unsicherer Mensch bist, dann kann das natürlich immer schwierig werden für einen selbst. Ne? Aber ich denke mal, diese Unsicherheit, ne, die wird mit steigendem Alter auch wirklich weniger. Ne? Und eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Ne? Und das stimmt voll.
Man sagt ja Männern nach, dass sie auch recht oft an Sex denken. Viele konsumieren Pornografie. Glaubst du, dass sie sich darüber auch das holen, was sie eigentlich selbst gerne erleben möchten?
Absolut. Das Internet ist voll von Geschichten, entweder bildlicher Art oder aber auch textlicher Art, die Fantasie beflügeln kann. Und oftmals gehen viele Geschichten oder viele Bilder in die ja, in die Richtung einer Fantasie, aber man selbst entwickelt das im Kopf noch weiter. Und es geht immer weiter und weiter und weiter. Also ich würde das schon als starken Grad der Anregung bezeichnen. Dieses Suchen im Internet zum Beispiel nach verschiedenen Fantasien, die der eigenen Fantasie teilweise schon ziemlich ähneln.
Wir hatten schon 50 Shades of Grey angesprochen.
einer meiner Lieblingsfilme. aber nur Teil 1.
Sorgen auch so Firmen wie Amorelie oder Eis.de, die ja auch sogar im Fernsehen werben, dafür, dass mehr Menschen auch beim Sex immer mehr ausprobieren und dass das Thema so ein bisschen aus dieser dunklen Ecke kommt? Oder grenzt du sowas noch ganz klar von dieser Fetischszene ab, weil es oder ist es ein Einstieg?
Also ich würde es als Demokratisierung der Sexspielzeuge bezeichnen. Ne? Also es hilft auf spielerische Art und Weise Barriereängste vor Sexspielzeug beiseite zu packen. Und oftmals ist es so, da bestellt man sich sowas, ne, weil wie gesagt, die Schwellenangst ein bisschen runtergedrückt wurde und probiert was aus. Und aufgrund der Aktion, die man mit diesem Sexspielzeug hat, kommen eventuell eigene Fantasien hoch. So, und das baut man immer weiter aus, bis man vielleicht auch tatsächlich in diesem SM-Fetisch-Spielbereich ist. Ne? Das kann alles passieren. Ne? Und von da aus würde ich sagen, beflügeln solche ja, Anbieter im Prinzip eher, so wie ich es gerade gesagt habe, die Demokratisierung des Sexspielzeuges, hilft das schon an der einen oder anderen Stelle. Denke ja.
Und glaubst du auch, wenn du jetzt nochmal die 30 Jahre zurückblickst, die du jetzt die Szene begleitest, leben heute mehr Menschen ihre Fantasien aus? Du hattest das schon angesprochen, dass so
Definitiv.
Auch durch das Internet
Definitiv.
Auch Hemmungen fallen, oder?
Absolut. Die Leute haben so das Gefühl, nicht mehr allein zu sein mit ihren Fantasien und mit dem, was sie umgibt. Es ist viel leichter, einen geeigneten Partner zu finden über Internetportale natürlich logischerweise. Man kann sich ja auch auf Veranstaltungen über diese Internetportale mit potenziellen Partnern verabreden. Ne? Viele Partner schreiben, Menschen schreiben im Internet was. Und ja, ich denke mal, das hat natürlich das Wachstum der Szene natürlich absolut beflügelt. Ne? Wie ich dir gerade schon am Anfang erzählt habe, am Anfang war es noch ein totales Abenteuer. Ne? Finde ich diese Party? Findet diese Party überhaupt statt? Ne? Und komme ich überhaupt rein? Ne? Und wenn ich rein bin, was erwartet mich da? Ne? Weil niemand hat jemals davon berichtet, der da war. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Ne? Und im Internet liest du ganz gerne auch mal Erfahrungsberichte. Und durch diese Erfahrungsberichte wird dir ja die Angst genommen. Ne? Mhm. Aber früher war das nicht so. Mhm. Try and error, ne? War angesagt. Ne? Mhm. Und du fühltest dich, glaub mir, ne, wenn ich das mal so nett formulieren darf, man fühlte sich oft wie ein verlorener Schuljunge ohne Lolli auf dem großen Pausenhof, wenn man da drin war. Ne?
Das ist heute nicht mehr so.
Nein.
Du hattest das Internet schon angesprochen. Wie passiert denn da die Abgrenzung zu dem Verbotenen? Ich meine, das Darknet ist für alle auch nur ein Klick entfernt. Und gerade wenn es so um sexuelle Vorlieben, Spielarten geht, da gibt es ja auch viel, was unter das Strafrecht fällt.
Das stimmt.
Das öffnet natürlich da auch Tür und Tor. Muss man das irgendwie berücksichtigen?
Ganz schwierige Frage natürlich. Ne? Klar gibt es... unter den meisten SM-ern, Fetischisten gibt es natürlich auch ein klares Nein zum Beispiel zu Kinderpornografie. Ne? Also das kommt in den meisten Köpfen dieser Menschen überhaupt nicht vor, gar nicht. Generell kann man sagen, alles ist erlaubt, solange es von dem anderen als okay gesehen wird oder auch verstanden wird oder auch geduldet wird. Mhm. So, wenn man in dem Moment, wo man andere einengt, andere Menschen verletzt, das ist ein Tabu auch in dieser Szene. Ne? Und da habe ich natürlich jetzt gerade mal eins genannt, Kinderpornografie gehört da natürlich ganz klar zu. Ne? Wichtig ist aber immer, ne, keiner darf verletzt werden, alle müssen damit einverstanden sein. Und gegenseitiger Respekt ist eins der höchsten Gebote in dieser Szene. Mhm. Soweit. Ne? Und da kann man da, denke ich, die ganz gute Abgrenzung ziehen.
Mhm. Glaubst du denn, wenn Leute diesen Schritt machen und ihre Fantasien auch ausleben, wirkt sich das so auch bei jedem Einzelnen auf die Zufriedenheit und das Wohlbefinden im Alltag aus? Also gibt es da auch so eine Glückseligkeit, die dann ins normale Leben rüberschwappt?
Definitiv. Vergiss nicht, jeder Mensch liebt Geheimnisse. Und in dem Moment, wo man sich verstanden fühlt, auch in seiner Sexualität, die vielleicht zum Teil auch ausleben kann, kommt es zu einem, ja, zu einer Art Glücksgefühl im Prinzip. So. Und ich kann dir sagen, wenn du bestimmte Settings mal erlebt hattest, die deinen Fantasien entsprachen oder entsprechen und du am nächsten Tag beim Frühstück sitzt oder unter der Dusche und daran denkst, kriegst du einen wohligen Schauer bei deinem Rücken und du kriegst richtig gute Laune, spontan. Also ich würde schon sagen, dass das viel auch mit Glück zu tun haben kann. Definitiv. Mhm. Sich auszuleben, ne, sich nicht mehr verstecken zu müssen, ein erfülltes Sexualleben einfach zu haben.
Mhm. Einmal zurück zum Klischee. Es gibt ja tatsächlich auch in vielen Fernsehreportagen immer noch diese Swingerpartys in gefliesten Kellern, die dann so nach Mitternacht präsentiert werden.
Die gibt es immer noch, ne? Begleitet von Buffet, ne? oder Grillexzessen. Ne? Auch die gibt es, ja, na klar.
Warum wird das immer noch so dargestellt? Weil eigentlich ist die Szene doch vielschichtiger. Hat es damit zu tun, dass darüber auch nicht berichtet wird? Also das ist so dieses, keine Fotos, keine Filme, dass nichts nach draußen kommen soll? Oder warum? Ja. Oder ist das das, was Leute sehen wollen, weil sie das auch immer noch irgendwie damit verbinden?
Also tatsächlich, in der Regel ist es wirklich so, du hast auf diesen Veranstaltungen Film- und Fotografierverbot. Ne? Das ist ganz wichtig erstmal zu nennen, klar. Auf Nachfrage hin möchten oder lassen sich einige Personen auch filmen. Ne? Und gerade wenn man über diese Swinger-Szene spricht, ist das nochmal eine ganz spezielle Szene, ne? die sich zwar mischen kann mit der Fetisch- und SM-Szene, aber wo es auch ganz einzelne Veranstaltungen gibt, ne? Wo es dann diese Swinger gibt, die sich dann über das Buffet hermachen oder über den Spanferkel, das da gegrillt wird. Ja? Darüber kann ich immer nur schmunzeln und lachen, ne? Weil ich habe auf solchen Partys immer definitiv keinen Hocker. Ja? Und Nahrungsaufnahme gehört eigentlich nicht zu meinen Primärfantasien auf solchen Partys. Ne? Also von da aus finde ich das immer lustig, dass das natürlich dann auch in den Medien genauso dargestellt wird. Aber es gibt tatsächlich auch irgendwelche Geisteskranken, die dann fragen, was gibt es denn zu essen, verdammte Scheiße nochmal? Oder wann wird das Buffet gereicht? Ne? So, und das endet bei mir immer in einem lauten Lachanfall, muss ich sagen.
Ne? Sehr schön. Eure Partys sind ja immer ausgebucht. Du hättest jetzt, wenn Corona nicht wäre, das 25-jährige Jubiläum von deiner Extravaganza-Party gefeiert. Sag da mal was zum Publikum. Kommen da mehr Männer oder mehr Frauen? Und wie schätzt du da so dein Publikum ein? Reisen die Leute von weit an, weil du dir schon Namen gemacht hast?
Absolut.
Wie stellt sich das zusammen?
Die Extravaganza hatte im März 2020 25 Jahre gefeiert. Und wir mussten die Party natürlich aufgrund der ganzen Corona-Bestimmungen verschieben. Sie wird auch stattfinden. Und zwar im Mai 2022. Die war ausverkauft, völlig ausverkauft. Also auch so, dass wir dann keine Abendkasse mehr haben wollten. Und sie geht zurück an den Ort der Entstehung, dem Docks, ne, und der Prinzenbar, ne, wo 1995 die erste Veranstaltung war. Unsere Gäste kommen aus ganz Europa, muss man sagen. Also wir hatten gerade jetzt zu der 25-Jahres-Veranstaltung viele Gäste aus Dänemark, aus Norwegen und aus Schweden, sodass wir schon überlegt haben, die Wegweiser zu den Spielräumen oder den Ablauf des Showplanes auch in den skandinavischen Sprachen darzustellen sogar. Und von jung bis alt ist alles dabei, ne? Ich würde sagen, der jüngste Gast ist 20 und der älteste ist 70, ne? So kann man das, oder 75, so kann man das sagen. Also die ganze Bandbreite, ne? Oft sind es sonst Pärchen, sind aber auch Single-Frauen, Single-Männer, also es ist total gemischt. Dann auch, wenn man die ganzen Facetten der Szenen mal anschaut, ist es der Banker, ne? Oder der Chirurg, ne? Der mit seiner Ehefrau die im edlen Latex-Outfit aufschlägt, aber auch der total zu tätowierte Endzeit-Rock'n'Roller aus der Zwischenwelt, der mit seinem Pin-Up-artigen Begleitungsobjekt Eindruck schindet. Also ist alles dabei, total. Komplett durch die Bank weg.
Und wie viele Leute hättet ihr gehabt?
Also ich denke mal 1200 hätten da auf jeden Fall reingepasst. Wir hätten noch geguckt, inwieweit wir das Ganze aufmachen können. Wir versuchen natürlich unsere Location auch insoweit zu erweitern, dass wir wieder eventuell auch ein bisschen Abendkasse noch bieten können für Kurzentschlossene. Na, jetzt ist es so, dass einige ihre Karten natürlich auch zurückgegeben haben, weil sie natürlich auch 2 Jahre nicht mehr warten wollten. Ne? Bleibt abzuwarten, wie die Bestimmungen dann nächstes Jahr Mai sind, ob man schon wieder ein Event in der Größenordnung durchführen kann oder nicht. Ne? Wir starten jetzt erstmal mit einer Reboot-Party, die ist tatsächlich nächsten Monat am 23.10. im Kantonium. Und da lassen wir uns selbst ein bisschen überraschen, was da passiert, ne? Wie groß die Party wird. Generell haben wir immer 2 Veranstaltungen gemacht im Jahr, im Oktober immer im Kantonium und im März immer auf dem Kiez. Entweder im Clubhaus, wo wir dann mehrere Clubs zusammengefasst hatten und im Bahnhof Pauli dann immer auch der Main-Tanzfloor oder Dancefloor war und jetzt zum 25-Jahres-Geschehen sollte es das Dock sein, weil da halt alles begann, ne? Und mit der Prinzenbar als kompletter Spielraum umgebaut, so dass wir im Prinzip immer einen Wechsel haben bei 2 Großveranstaltungen im Jahr, einmal im Kantonium im Herbst und einmal im Frühjahr auf dem Hamburger Kiez. So. Mhm. Und jetzt der 23.10. Kantonium, wir starten neu, Reboot. Nur Online-Ticket verkauft bis jetzt. Wir wollen gucken, wie viele Leute wirklich kommen, wie viele Leute Lust haben. Die Leute scheinen ausgehungert zu sein. Also die Nachfrage ist groß. Die Party kann von 300 bis 1000 Leuten, glaube ich. Da kann alles drin sein. Ne? Wir lassen uns selbst überraschen, weil wir hatten noch nie so wenig Zeit. Nämlich erst seit dem 21.09. wurde bei einer 2G-Option ja alles aufgehoben vom Hamburger Senat. Und ja, seitdem wissen wir ja erst, dass wir wieder durchziehen können und wir hatten noch nie 4 Wochen Zeit für eine Veranstaltung und jetzt lassen wir uns selbst mal überraschen, was da kommt. Ne? Mhm. Versuchen natürlich auch unser Bestes zu geben. Ne? Also der schnelle Vogel fängt den Wurm, ne? Also wer schnell bestellt, ist auf jeden Fall drin. Mhm.
Wird man denn als Neuling auf so einer Party sofort erkannt oder sind sogar Einsteiger sehr willkommen?
Haha, gute Frage. Kommt immer drauf an, wie der Neuling sich verhält. Ne? Also wenn man auf so eine Party geht und allen mit Respekt und gebührendem Abstand erstmal begegnet, ist das völlig okay. Da kann man nichts verkehrt machen. Ne? Also wenn du als Neueinsteiger den ganzen Abend an der Bar stehst, dir einen reinleierst und das Publikum beobachtest, dann ist das völlig in Ordnung. Ne? Also das ist, kannst du genauso handhaben. Ne? Da musst du nicht dich ins Geschehen abtauchen. Ne? Aber ich habe schon ganz lustige andere Sachen erlebt. Ne? Also ich kann dir mal was wirklich Witziges erzählen. Da stand ich in der Prinzenbar an der Tür. Da kamen drei 19-jährige Typen, ne? Total betrunken. Ne? Also die würdest du normalerweise nicht reinlassen auf so eine Veranstaltung. Und zu denen habe ich dann gesagt, ist nicht euer Thema hier drin. Ne? Wir haben hier Dresscode, ne? Ihr müsst euch so und so und so kleiden. Ne? Dann sind sie weggegangen, ne? Und eine halbe Stunde kamen sie später voll ausgestattet aus der Boutique Bizarre, weil die hat ja auch gerne bis in die Nacht auf. Ne? Mit arschfreien Hosen und so weiter, sind auf die Party gegangen. Ich hatte zuerst kein gutes Gefühl, ne? Bin dann eine halbe Stunde später reingegangen und die ersten hangen an den Kreuzen und haben sich auspeitschen lassen und hatten richtig Spaß und haben bereits mit einzelnen Damen, die mit denen sie da gespielt haben, die Adressen eingesagt. Unfassbar, ich habe so gelacht, ne? Weil das war, die sahen wirklich aus wie, wie Karikaturen, die man in schwule Lederoutfits gesteckt hat, ne? Und die waren noch nie auf so einer Party und hatten den Spaß ihres Lebens anscheinend, ne? Auch das ist möglich, ne?
Aber du hattest schon gesagt, also nur zugucken ist auch okay, wenn Völlig. Man sich an die Regeln
Absolut.
Hält.
Absolut.
Wie gestaltet sich, du hast ja schon von einer Tür erzählt, an der du selbst bei solchen Veranstaltungen gestanden hast. Du musst ja da irgendwie filtern. Und du kannst Absolut. Ja eigentlich nicht, wenn du einen anderen Business-Anzug trägt, okay, ihr habt den Dresscode, aber du kannst dann noch nicht erkennen, mit welchen Absichten. Und es kommt ja nicht zum größeren Wortwechsel an der Tür. Wie filterst du, dass du wirklich dafür sorgst, dass das auf der Party dann auch so zugeht, wie du es ja. möchtest?
Du hast also erstmal schon mal grobe Leitlinien, ne? Nach denen du gehst und du sprichst also den Gast auch an der Tür, wenn du dir nicht sicher bist, wie derjenige getaktet ist, weil Business-Anzug ist nicht gleich Business-Anzug. Ein Dresscode kann zum Beispiel Abendgarderobe sein, ne? Das ist ein Smoking, dann siehst du, dass er sich schick gemacht hat, kann ja auch bei einer Frau ein teures Cocktailkleid sein, in Dunkel oder sowas, ne? Dann siehst du schon, dass das in die Richtung geht. Wenn jemand natürlich im grauen Flanellanzug kommt mit blauem Hemd und senfgelber Krawatte, ne, dann weißt du, dass er auch genauso ins Büro gehen könnte. Ne? Das geht natürlich nicht. Ne? Hat er einen schwarzen Maßanzug an mit schwarzem Hemd und schwarzer Krawatte, dann ist das wieder in Ordnung, ne? Weil man natürlich dann erkennen kann, dass er vielleicht nicht in fetischistischer Richtung geprägt ist, aber natürlich Lust auf die Spielart hat, ne? Und das natürlich durch sein Outfit auch zeigt, ne? Also das heißt, bei den meisten siehst du es natürlich von vornherein, ne? Weil sie bis auf die Schuhe zum Wechseln schon fast alles drunter haben, dann sagst du, machen Sie mal bitte Ihre Jacke auf, dann machen Sie Jacke auf, grinsen, dann weißt du schon Bescheid, und bei einigen weißt du, dass sie gar nicht wissen, wo sie gerade gelandet sind, und dann sprichst du natürlich mit denen, ne? Und ich kann dir eins sagen, bin ich besonders geschult drin. Ne? Wir haben im Rahmen des WGTs, gibt es ja auch immer eine große, das WGT in Leipzig, das Wave and Gothic Treffen, gibt es eine große, große Fetischparty, die Obsession Bizarre, die macht mein Partner soweit. Und da haben wir schon einen Durchlauf von 2.500 bis 3.000 Leuten gehabt. Und differenziere mal ein Gothic-Outfit von einem Fetisch-Outfit. Ne? Also das sind dann die Nuancen, die man kennen muss. Ne? Korsett ist nicht gleich Korsett oder Tarnrock ist nicht gleich Tarnrock bei Mädels. Also es ist schon heftig. Ne? Und da musst du dich auf dein Gespür verlassen und deine Feinfühligkeit. Wichtig ist es nur, dass alle Leute, die da drin sind, sich wohlfühlen, weil durch einen gemeinsamen Dresscode natürlich eine bestimmte Stimmung generiert wird.
Und gibt es so, wenn jetzt wirklich wir vielleicht HörerInnen haben, die jetzt sagen, Mensch, ich will das auch mal ausprobieren, was sind so die Regeln? Also wie sollte man sich verhalten, um nicht von dir danach wieder auf die Schulter geklopft zu bekommen?
Ja, also als erstes erstmal höflich sein, respektvoll sein zu allen. Ne? Ganz wichtig, ein Nein ist ein Nein. Ne? Man kann durchaus... Wenn man sieht, dass Aktionen stattfinden, ne, kann man durchaus diejenigen fragen, ob man sich das angucken darf, ob man dabei stehen kann, ob man vielleicht auch selbst partizipieren kann, ob das gewünscht ist. Und wenn das mit einem Nein beantwortet wird, dann ist ein Nein ein Nein. Und das grenzt zum Beispiel eine Veranstaltung in der Art auch von einer normalen Diskothek und einem normalen Club extrem ab. Ne? Wenn du sagst, Nein ist Nein, das wird da absolut respektiert. Ne? In normalen Clubs muss das nicht der Fall sein. Ne? Dann wird man weiter gestalkt oder weiter belästigt. Also auf so einer Veranstaltung bedeutet Nein und man hält sich nicht dran, dass man exkludiert wird. Ne? Wird man nach draußen komplimentiert, meistens vom Türsteher, und dann war es das auch. Ne? Also diese Veranstaltungen finden ja nicht so oft statt und man möchte nicht das Gesicht sein, ne? was rausgeschmissen worden ist. Ne? Weil dann ist man für die nächsten Partys verbrannt. Ne? Kann man ganz durchaus so sagen, ja.
Und du hattest schon gesagt, ein Spanferkel gibt es bei euch nicht.
Auf keinen Fall.
Spielt Alkohol eine Rolle, oder also ist es so, dass das auch zur Party mit dazugehört?
Also es gibt witzigerweise strikte SMer, bei denen ist Alkohol ein Tabu, wenn sie spielen, weil sie immer die Kontrolle behalten wollen oder auch das Gefühl nicht verwässert werden soll, was es da gibt. Dann gibt es natürlich die Feierszene natürlich, die viel trinkt, ne, alles Mögliche konsumiert, ne, und Alkohol natürlich auch, ne. Für die steht der Tanz ein bisschen im Vordergrund und die können sich natürlich über diese Sachen auch besser gehen lassen, ne. Und das ist durchaus auch, also es ist total gemischt, kommt ganz auf den Menschen an, ne, der sich da seinen Film beschaffen möchte, ne.
Und wie ist es so in Richtung Anonymität? Es könnte jetzt sein, dass jemand das hört und sagt, ich würde da auch gerne mal hingehen, aber ich habe Angst, wenn ich jetzt auch noch in meiner Heimatstadt so eine Party besuche, dass mich da vielleicht Leute treffen, die das nicht, mich so nicht sehen sollten. Du sagtest schon,
Fotos werden nicht gemacht. Und es gibt einen schönen Vorteil, ne? Das habe ich ganz oft erlebt, ne? Also ich hatte, wie gesagt, ich bin tagsüber ja auch relativ als Vertriebsmanager unterwegs, ne? Und ich habe auch schon Kollegen getroffen auf solchen Veranstaltungen, die mich total entsetzt angeguckt haben, aber du hast eine super Antwort. Macht euch keine Gedanken, ich bin ja auch hier. So. Und damit erschlägst du alles. Damit erschlägst du einfach alles. Und da Fotografierverbot auf solchen Partys ist, bist du da auch ein Stück weit safe.
Du hast es ja wahrscheinlich mit einer wirtschaftlich recht attraktiven Zielgruppe zu tun, weil die Leute sich ihren Fetisch auch Geld kosten lassen. Verlängert ihr das noch? Habt ihr noch einen Online-Shop für Klamotten, für Schmuck oder
es gibt natürlich
ihr die Kontakte sozusagen?
Es gibt natürlich einen Merch-Shop natürlich für extravagante Artikel logischerweise, aber wir persönlich haben mit dem Verkauf von Artikeln soweit nichts zu tun. Ne? Wichtig ist zu sagen, und da hast du völlig recht, dass das Klientel eher ein bisschen wohlhabender ist, der es auf solche Veranstaltungen geht und oftmals natürlich vom Bildungsgrad auch etwas höher gesettelt ist, ne? Weil ich sag mal, diese Form der Spielarten setzt ja Kreativität, Fantasie voraus und auch einen bestimmten Intelligenzgrad. Ne? Das einfache Rein-Raus-Spielen, ne? Das können alle Primaten im Prinzip, ne? Aber wenn man auf den Parkplatz guckt von so einer Party, ne, stehen da ganz gerne mal große S-Klassen, 7er Limousinen, A8 Porsches, große SUVs, ne? Also sind da natürlich die Mehrzahl der Autos, ne? Da stehen kaum zerschrottete alte Polos, ne? Oder 70 Jahre alte Fiat Unos, ne? Also das muss man wirklich sagen. Und diese Spielart setzt einen bestimmten Intellekt voraus, aber auch ein bestimmtes Einkommen teilweise, gerade wenn man im fetischistischen Bereich unterwegs ist. Ne? So ein Gummikleid von einer Frau kann gerne mal 600 Euro kosten. Ne? Und ein ganzes Outfit bist du schnell zwischen 1.000 und 5.000 Euro dabei, ne? Im Gummibereich. Ne? Je nachdem, wie perfide ausgefeilt, ob vom Designer, nicht vom Designer. Ne? Das kostet alles eine Menge Geld. Ne?
Ist dir irgendein Moment, wenn du jetzt so mal zurückblickst, so in Erinnerung geblieben, weil es so absurd war oder so bizarr, dass du sagst, so, das war so typisch für eine eurer Veranstaltung oder so?
Also typisch nicht. Also, also bizarre Dinge habe ich hunderte, die ich dir sagen kann. Aber ich kann dir eine bizarre Geschichte mal erzählen, die habe ich dann als Türsteher erlebt auf so einer Veranstaltung. Drin war mein Trainingspartner, der selbst gerade gespielt hatte auf so einer Veranstaltung, der stand auf Cuttings und Scarifications. Also er hat sich mit dem Skalpell bearbeiten lassen oder hat sich Braunülen quasi durch die Haut gestochen. Ne? So, und ich stand vorne an der Tür, hatte albanische Mitbürger, die rein wollten, und ich habe ihnen gesagt, das ist nicht eure Party, ne? Das Thema ist nackt und zerhackt, ne? Und das ist nichts für euch, ne? So, und ja, aber da kommen noch nackte Frauen raus und so weiter. Ich sage, ich bin die nicht losgeworden, und ich wusste, das wird eine schwierige Diskussion oder es gibt auch richtig Stress eventuell, ne? In dem Moment geht die Tür aus, ne? Und mein Trainingspartner, ne? Muskulös, ne? 1,75 groß, 110 Kilo, rein Muskeln, macht die Tür auf mit blutüberströmtem freiem Oberkörper und Braunülen durch die Brüste gesteckt mit einem Skalpell in der Hand und sagt zu mir, Dicker, mach mal ein paar Fotos, komm runter, gute Party unten. Und ich habe nur gesehen, wie die Albaner gelaufen sind. Sie sind gelaufen, als wäre der Belzebub hinter ihnen hinterher gewesen, und haben geschrien. Und ich konnte vor Lachen, aufgrund der Situationskomik, da ich ja auch zu ihnen gesagt hatte, das ist Nackt- und Zerhackt-Programm da unten. Ich konnte nicht mehr, ich musste nach Hause gehen, weil ich einen Lachflash hatte, komplett. Also das war schon eine so der wirklich skurrilsten Situationen, die sich so auch auf solchen Partys abspielen können.
Wenn jetzt jemand wirklich mal reinschnuppern möchte, wie kriegt man denn so den Einstieg? Ist deine Party geeignet dafür, so das erste Mal sich
absolut,
so ein Event anzugucken?
Absolut, weil du hast natürlich aufgrund der Größe der Party das breite Spektrum einfach auch. Ne? Du hast einfach das breite Spektrum von Leuten, von Fetischisten, von Zwingern, von SMern, die Schnittmengen, alles was dazugehört, von Selbstdarstellern, von, ich sag mal, Mode-Avantgardisten, von Feiervolk, das auf elektronische Musik steht, aber gerne im Outfit. Ne? Bestes Beispiel ist ja Kit Kat Club in Berlin, der ja seit circa 5 Jahren wieder das absolute Revival erlebt. Ne? Also fast immer muss man anstehen mittlerweile, der Laden bricht aus allen Nähten. Ne? Und deshalb ist es gut, natürlich erstmal auf eine große Party zu gehen, weil die natürlich auch etwas anonymer ist. Ne? Gerade wenn man sich erstmal anschauen will, was einen dort erwartet. Ne? Und man sieht natürlich dann auch mehrere Bandbreiten der Spielarten, ne? Und der Optiken, sage ich jetzt mal so. Und wenn du auf eine kleine Party gehst, ne, bist du natürlich auch viel schneller im Fokus der Leuten, die sich untereinander alle kennen, ne? Logischerweise. Ne? Also von da aus kann ich das eindeutig mit Ja beantworten. Ne?
Du hast ja eine fast furchteinflößende Optik, aber ein ganz weiches Herz und bist auch ein absolut toleranter Typ. Und du hast jetzt auch 30 Jahre so den Hamburger Kiez verfolgt. Der ist ja auch nicht in jeder Ecke rosarot und lustig, sondern steht auch für Prostitution, für Drogen, für Bandenkämpfe, für Leute, die sich nicht mehr im Griff haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine spannende und ja eigentlich weltweit bekannte Meile. Was hat sich da so verändert, wenn du sagst, ihr feiert im Docks, das ist ja, so mitten drauf. Ja,
richtig.
Wie ist der Kiez heute?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, früher, als es diese wirklichen Untergrundpartys noch gab, die in kleinen Clubs auf dem Kiez stattgefunden haben, zum Beispiel die Le Fleur de Mal, das war wirklich eine Party, die in einem kleinen Club stattgefunden hat, war das alles noch etwas netter, wenn ich das mal so sagen darf. Die Leute waren gefühlt toleranter. Man musste nicht mit Repressalien rechnen, wenn man so über den Kiez gegangen ist, im Volloutfit oder im Volllatex-Outfit und sowas. Und heute ist es oftmals so, dass wir natürlich auf dem Kiez viele Junggesellenabschiede haben. Wir haben viele besoffene Menschen. Wir haben viele Leute, die sehr respektlos sind mittlerweile. Und das ist hat sich ein Stück weit schon geändert in den 30 Jahren. Ne? Also ich würde sagen, man könnte so die Zahl bei 2005 bis vor 15 Jahren könnte man sozusagen die Linie reinziehen und kann sagen, bis 2005 war das völlig okay, auch seine Neigung auf dem Kiez auszuleben, auch optisch so über den Kiez zu marschieren. In den letzten 10 bis 15 Jahren wäre ich da schon etwas vorsichtiger.
Gibt es für dich noch was so auf deiner Bucketlist, was du unbedingt noch machen möchtest? Auch jetzt vielleicht als Partyveranstalter oder gibt es noch ein offenes Projekt?
Da gibt es noch einiges so, aber darüber kann ich jetzt nicht reden. Und ich glaube, wenn ich das sagen würde, ne, weil das ist natürlich vielleicht jetzt, würde A natürlich den Podcast übersteigen, ne, und B, für den normalen Menschen, der sich das anhören würde, wäre das vielleicht eher großes Unverständnis hervorrufen. Also von da aus. Aber generell kann ich sagen, dass ich einfach auch mal neue Konzepte probieren würde. Ne? Also sprich vielleicht auch was mit Virtual Reality, mit Menschen mit Kameras im Publikum zum Beispiel, ne? die man vielleicht verteilt, ne? wo dann die Abenteuer dieses Menschen auf einer Großbildleinwand zum Beispiel zu verfolgen sind auf der Party, ne? Sowas vielleicht. Einfach auch mal ein bisschen mit Technik spielen. Ne? Das würde ich gerne mal versuchen, soweit. Oder irgendwelche, ich sag mal, Automaten mit menschlichem Inhalt zur Verfügung stellen, wo man dann irgendwas reinwerfen kann und sich dann für eine Stunde diesen Menschen buchen kann, der in diesem Automaten ist. Also ähnlich so ein Kaugummi-Automat, ne? Im übertriebenen Sinne, so müsste man sich das vorstellen. Es gibt ja so ein paar Ideen natürlich auch, die so ein bisschen abgespaced sind und so, aber die man sicherlich mal ausprobieren könnte. Ne?
Kommen wir mal zum Ende wieder auf dein Alter zurück. Wie lange willst du das noch machen?
Bis ich tot umfalle.
Ja?
Ja. Doch, doch. Also ich sehe es ja an den Gästen, ne? Also 70 ist keine Seltenheit teilweise, ne? Und wenn man sich nicht zu alt dafür fühlt und solange man noch sexuell aktiv ist, ne, gibt es ja keinen Grund, wieder auf normale Dinge zurückzugreifen. Also gerade wenn man es mag. Also von da aus denke ich, dass das einzige Limit die körperliche Verfügbarkeit und Tüchtigkeit ist, um diese Geschichte auszuleben.
Da sind wir wieder beim Thema Not Too Old und deshalb passt dir das auch wunderbar vom Thema einfach mal bei uns mit da rein.
Absolut.
Lieber Michi, vielen herzlichen Dank für die umfangreichen Infos, spannende Einblicke in eine Szene, die für die meisten doch hinter verschlossenen Türen stattfindet. Wir hoffen, dass ihr, liebe HörerInnen, auch begeistert gefolgt seid und da vielleicht das eine oder andere für euch mitnehmen könnt. Gebt uns gerne Feedback, ob ihr auch so spezielle Themen einfach bei uns hören möchtet. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert unseren Podcast, hinterlasst gerne 5-Sterne-Bewertung und gebt uns Feedback. Wir kommen bald mit weiteren spannenden Themen. Vielen Dank, lieber Michi.
Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut, hier zu sein, Kai.